Decode the Bus Stay Home Edition Nummer 6. In den letzten Tagen vom Lockdown rede ich mit dem Co-Founder und Creative Designer vom Schweizer Lifestyle und Taschenbrand Question, Christian Kegi.
Decode the Bus.
Sachen hinterfragen ist etwas, wo tief in uns drinsteckt, dass wir eigentlich die Norm nicht einfach hinnehmen und akzeptieren, sondern versuchen, die Sachen weiterzubringen und neue Wege zu gehen und nicht aufzugeben in dem Sinne.
Decode the Bus.
Christian, ihr habt vor 12 Jahren gegründet. Sind ihr heute weiter oder weniger weit, als damals gedacht hättest, wo ihr gestartet habt?
Ich würde sagen, ich bin generell nicht unbedingt jemand, der sich so Ziel setzt und dann allzu viel davon haltet, wenn er die erreicht. Ich sehe das Ganze wirklich als einen Weg, wo wir uns darauf befinden. Und wir sind viel weitergekommen auf dem Weg seit dem Start und haben viel gelernt. Und das ist eigentlich das, was für mich zählt.
Also ist in dem Fall weitergekommen, als du gedacht hättest?
Ich glaube, wir haben der Weg hat irgendwie andere Wendungen genommen, als wir so uns vielleicht am Anfang gedacht hätten. Und genau das ist eigentlich das Spannende, oder? Dass wir das wirklich als eine Reise sehen, wo wir uns auf dem Weg befinden. Und je nach, also man kommt immer wieder zu einer Abzweigung, wo man sich entscheiden muss, gehe ich jetzt links oder rechts oder geradeaus. Und so gehen wir auf dem Weg weiter. Und ja.
Hast du gerade ein Beispiel, wo ihr vielleicht eine andere Abzweigung genommen habt, als am Anfang gedacht hättest?
Vielleicht muss ich da ein bisschen ausholen. Also wir haben eigentlich Question gegründet, zu 5. sind dort alle noch in anderen Projekten drin gewesen, sozusagen. Also der Fabrice und ich, die damals uns um den kreativen Part zusammen gekümmert haben. Wir haben ein Designstudio gehabt, das hat AK geheissen. Wir haben dann in dem Studio, in unserem Studio, haben wir eigentlich aufgrund von der Finanzkrise 2008, das war irgendwie 2 Jahre gewesen, nachdem wir das Studio gestartet haben, und dort haben wir uns aufgrund von der gestrichenen Projekte und zurückgefahrenen Auftragslage haben wir uns dann entschieden, okay, jetzt wollen wir unsere Zeit trotzdem sinnvoll einsetzen und haben angefangen, unsere Zeit oder 50% von unserer Zeit eigentlich in Projekte investieren, die uns am Herzen liegen, wo wir selber viel Kontrolle können ausüben über den ganzen Prozess von A bis Z. Das war das, was uns ein bisschen zu kurz gekommen ist in diesen Auftragsprojekt, das wir bis dahin gemacht haben. Und so haben wir eigentlich wie zusammen mit unseren Gründungspartnern so ein Outlet gefunden für unsere Ideen. In dem Fall in Richtung Taschen. Und so hat das eigentlich als Side-Project angefangen und ist dann stetig, langsam, aber stetig gewachsen. Bis zu einem Punkt, wo wir uns dann müssen entscheiden mussten, wenn wir jetzt voll auf das setzen oder eben nicht. Und das ist dann ein so ein wichtiger Entscheid gewesen, oder? Zum sagen, ja, wir setzen voll und ganz auf Question und lassen eigentlich das Studio mal bleiben.
Ja, in dem Fall habt ihr also vor 12 Jahren gegründet, in der Krise. Heute, 12 Jahre später, sind wir wieder leider in einer Krise. Kannst du uns erklären, was Question heute ist?
Wir haben eigentlich damals eine sehr wesentliche Entscheidung getroffen. Und das war, dass wir uns entschieden haben, um mit Naturfasern, also pflanzenbasierten Fasern, eigentlich als Grundmaterial zu arbeiten für unsere Taschen. Das ist aus der Erkenntnis herausgekommen, dass auf dem Markt in dem Bereich von funktionellen Alltagstaschen, die irgendwo zwischen Fashion und Function sind, mehr als 90% von allen Taschen aus Kunststoff, also aus Plastik, hergestellt werden. Und wir uns gefragt haben, warum ist das so? Und können wir etwas daran ändern? Weil Plastik einfach als Material ein One-Way-Street ist in dem Sinne. Auch ein Abstellgleis. Also wir haben im Moment einfach keine wirklich funktionierenden Lösungen, um mit Plastik umzugehen langfristig. Und bei Naturfasern hat man dort schon mal eine andere Ausgangslage, weil es biologisch abbaubar ist. Und in dem Sinne eben fähig ist, um in einem geschlossenen Kreislauf hinein funktionieren. Und die Entscheidung, die hat dann sehr viele Konsequenzen gehabt, für den weiteren Weg. Und in dem Sinn stehen wir heute an einem Punkt, wo wir eigentlich sehr weit gekommen sind auf dem Weg zum Taschen machen, wo komplett kreislauffähig sind und mit Naturfasern hergestellt werden und dann auch biologisch abbaubar sind. Und die wenigen Bestandteile, die nicht aus Naturfasern bestehen, die sind rezyklierbar.
Ihr seid ein Brand, wo auf Nachhaltigkeit setzt, offensichtlich mit euren Naturfasern. Ihr seid aber vor allem bekannt als Taschenbrand. Ihr macht aber noch viel mehr als Taschen. Kannst du uns sagen, was ganz genau ihr alles macht?
Das ist richtig. Wir haben eigentlich ein breites Interessengebiet, kann man sagen. Das kommt auch ein bisschen von den Charakteren, die da involviert sind, und unseren eigenen Interessen. Wir haben da ein breites Spektrum an Sachen, die uns fasziniert. Und Taschen ist unser Fokus bei Question. Wir haben aber gerade über Kollaborationen auch immer wieder mal andere Sachen in Angriff genommen. Also wir haben Möbelstücke gemacht in Kollaboration mit Million von Kopenhagen. Wir haben eine Alltagsjacke gemacht in Zusammenarbeit mit Development Never Stops. Das ist so ein Textilentwicklungsstudio. Verschiedene Sachen, die mehr oder weniger einen ähnlichen Kern haben, kann man sagen. Also im weiteren Sinn geht es uns eigentlich immer um gute Alltagsprodukte. Das ist auch das, was wir in unseren Stores entsprechend aufgeleistet haben. Also wir haben jetzt seit 5 Jahren bald einen permanenten Store in Zürich. Und inzwischen haben wir dann noch Ableger in Wien, Lausanne und Kopenhagen eröffnet. Und unser Konzept ist, dass wir eben nicht nur unsere eigenen Produkte dort haben, sondern gute Alltagsprodukte, die von Spezialisten kommen, die einen ähnlichen Fokus in ihrem Gebiet legen, wie wir auf Taschen zusammenfinden in unserem Store.
Ihr seid ein Schweizer Brand, der weltweit erfolgreich ist. Wie habt ihr das geschafft, dass ihr an diesen Punkt angekommen seid? Wie vermarktet ihr euch selber im weltweiten Umfeld?
Wir haben von Anfang an uns eigentlich als globaler Brand verstanden in dem Sinn. Also wir haben uns nicht so sehr als Schweizer Brand gesehen, sondern das hat auch wiederum mit den Gründern zu tun. Wir sind 3 Schweizer, aber auch ein Holländer und ein Österreicher gsi, die Question gegründet haben. Entsprechend dezentral sind wir auch eigentlich immer organisiert gsi mit unserem Design- und Entwicklungshub in Zürich, aber immer auch mit Kontakt in verschiedene Teile von der Welt. Und so haben wir eigentlich auch unsere Kunden nicht unbedingt so in der Schweiz gesehen, sondern vor allem in Städten. Und das sind verschiedene Städte auf der ganzen Welt, wo wir da Potenzial gesehen haben für das, was wir machen.
Okay, und welches sind die Städte heute, die am besten funktionieren?
Also Zürich, also unsere Heimat, ist sehr wichtig natürlich. Da haben wir von Anfang an sozusagen unsere Freunde und unsere Community gehabt, die mittlerweile auch entsprechend gewachsen ist. Aber wir haben in Wien ebenso, also wo wir dann dort den Store aufgetan haben, noch umso mehr. Aber es hat auch einen Zusammenhang, oder dass wir haben unsere Stores auch dort eröffnet, wo wir eine starke Community gehabt haben oder aufgebaut haben über die Jahre. In Berlin haben wir immer auch viele Fans gehabt. New York lustigerweise, obwohl wir dort eigentlich nie physisch präsent waren mit einem Store oder einem Pop-up. Dann Japan ist auch immer ziemlich weit oben gewesen, also Tokio im Speziellen. Und dann geht die Liste langsam ab, so von diesen Top-Städten. Aber es sind dann auch Städte wie Barcelona, Hamburg, London, Paris auch, die relativ weit vorne in unserer Top-Liste sind.
Okay, also ihr seid vor allem in Lifestyle-Hubs und Metropolen auf der ganzen Welt vertreten. Aber jetzt gerade zum Beispiel in New York. Wie kommt man dann dort an Fans und an eine Community, ohne dass ihr gross Marketing betreibt?
Es hat definitiv damit zu tun, wo unsere persönlichen Kontakte gelegen sind. Also so sind wir auch vorgegangen am Anfang. Wir haben zuerst mal unseren Freunden erzählt, was wir da machen. Und die haben dann ziemlich begeistert reagiert und haben das sehr wohlwollend aufgenommen und dann ihren Freunden davon erzählt und so. Und dort sind ganz am Anfang ein paar Leute in New York dabei gewesen und ebenso in den anderen Städten, die ich jetzt erwähnt habe. Also es hat definitiv eigentlich damit zu tun, dass wir dort eigentlich schon lange eben ein paar Leute haben, die dann echte Ambassadors für uns gewesen sind und auch immer noch sind.
Also, sie haben es geschafft, eine Fan-Community aufzubauen. Ihr seid aber als Brand auf der einen Seite sehr nachhaltig, sehr funktional und habt ein einzigartiges Design. Was macht schlussendlich den Brand aus? Warum kauft ein Question-Käufer eure Produkte?
Das ist etwas, was wir uns auch immer wieder fragen. Aber wir gehen auch meistens das erste Mal von unseren eigenen Bedürfnissen aus. Also wir haben wie ein bisschen gemerkt, dass die Bedürfnisse, die wir haben, dass das viele Leute dann teilen. Also wir da so ein bisschen repräsentativ sind auch für viele. Also wir versuchen das auch breit zu halten. Wir haben sehr, sehr breite Zielgruppen. Also wenn man Kunden anschaut, die zu unserem Store kommen, also man kann eigentlich nicht einmal von Zielgruppen reden. Es ist wirklich von 15 bis 70 haben wir Kunden, die da bei uns im Store vorbeischauen und Freude haben an dieser zeitlosen Ästhetik. Ich glaube, das ist sehr wichtig. Und dann die Funktion, also die Kombination von Funktionalität und Nachhaltigkeit. Also wir haben, wie gesagt, immer sehr viel Wert darauf gelegt, dass wir möglichst nachhaltig können herstellen, möglichst nachhaltige Materialien verwendet. Und wir haben uns gerade in diesem Punkt auch kontinuierlich verbessert. Das ist auch etwas, wo wir uns heute nicht am Ziel sehen, sondern als stetigen Prozess verstehen, was eben mit neuen Erkenntnissen auch immer wieder bessere Lösungen gibt. Und das hat dann zu einem speziellen Designprinzip geführt, würde ich sagen. Also wir haben so ein evolutionäres Prinzip, wie das man entwickelt, also nicht wie viele andere Taschenmarken, die saisonale Kollektionen machen. Wir haben eigentlich wie ein Basissortiment entwickelt von verschiedenen Modellen mit einem bestimmten Volumen, wo so ein bisschen auf einen Zweck ausgelegt sind. Also da haben wir zum Beispiel den Weekender, wo, wie der Name sagt, für Wochenendtrips konzipiert ist. Dann haben wir den Backpack, wo alle Funktionen mitbringt, die ein Rucksack für den Alltag muss haben, inklusive natürlich immer die Sachen, die man eigentlich überall integriert. Das ist so verschiedene Trageoptionen und Integration von den Geräten, die man heute so mit sich trägt. Also Integration von speziellen Fächern für die Geräte, muss man sagen. Und die Trageoptionen, das kommt von dort her, dass man sehr viel Wert auf Flexibilität legt, dass jede Tasche eben eine wahre Alltagstasche kann werden kann, durch das, dass sie flexibel einsetzbar ist und eben dann den Spagat kann machen kann, mit dem Velo zur Arbeit fahren und dann aber auch mal in ein Meeting rein oder am Abend noch in den Ausgang.
Okay, es sind also diverse Faktoren, die es ausmacht, dass ihr erfolgreich sind. Ihr holt unterschiedlichste Menschen ab, vom Bankmitarbeiter über den Creative Director bis zum Gastromitarbeiter oder Gastronom. Wie viele Leute arbeiten denn bei euch bei Question im Moment?
Wir sind total um die 25 Leute. Ungefähr die Hälfte davon ist in unseren Stores beschäftigt. Dann haben wir einen guten Teil im Design. Das haben wir aufgeteilt in zweidimensional und dreidimensionales Team. Also Teams, die sich mit zweidimensionalen und dreidimensionalen Themen beschäftigen. Kommunikation und Sales-Team natürlich. Dann auf der operativen Seite haben wir in der Logistik einige. Customer Service, was dann eng mit dem Online-Shop verbunden ist. Aber generell haben wir eigentlich eine recht holistische Sicht auf die Teams und Prozesse. Also wir versuchen, dort sinnvolle Verbindungen zu schaffen. Wir kommunizieren in dem Sinne auch von innen raus. Also wir haben die Themen, die uns beschäftigen, das ist eigentlich das, was wir dann auch nach außen kommunizieren.
Und was machst du, Christian, genau bei Question?
Ich bin nach wie vor eigentlich sehr breit im Einsatz. Ich glaube, das ist bei vielen kleineren Brands so, oder? Dass man mal am Anfang noch viel mehr, oder? Als wir zu fünften gestartet sind, da hat jeder von uns so einen Bereich abgedeckt. Aber das ist auch heute noch so, dass die meisten im Team eigentlich sehr, sehr vielseitige Bereiche haben, wo sie sich darum kümmern. Wir sind wie noch zu klein, um so absolute Spezialisten zu haben auf jeder Position. Und in dem Sinn kümmere ich mich um ein bisschen die Gesamtsicht, die eben dann unter Creative Direction kann zusammengefasst werden. Also ich versuche, den Überblick zu schaffen wo wir uns hinbewegen. Und koordinieren dann auch innerhalb von der Teams viel Projekte zwischen Sales und Kommunikation, zwischen Sales und Design, zwischen Design und Kommunikation. Kommt aber auch immer wieder vor, dass ich noch an der Nähmaschine sitze und einen Prototyp nähen oder ein Detail von einem Prototyp nähen. Also wir haben bewusst im Team, im Design-Team auch Leute gesucht, die vielseitig sind und sowohl können ein Möbel für einen von unseren Stores konzipieren, wie auch eine Tasche neu entwickeln von Grund auf. Und also jeder vom Design-Team kann mit der Nähmaschine umgehen, kann mit den Tools umgehen, die wir brauchen. Ja, und das versuchen wir auch so beizubehalten. Also wir sind überzeugt, dass die Abwechslung, die das dann mit sich bringt, eben auch langfristig Freude macht.
Also dein Job ist in dem Fall sehr vielseitig, bist aber natürlich auch strategisch sehr eingebunden. Wie ist so der Verlauf von den letzten Jahren von Question? Sind wir permanent gewachsen oder ist es ein Auf und Ab gewesen?
Also grundsätzlich haben wir ein stetiges Wachstum gehabt. Das war unterschiedlich stark gewesen. Was wir sicher gemerkt haben, jetzt gerade in den letzten paar Jahren, ist, dass die Konkurrenz enorm zugenommen hat. Im Bereich Taschen, das ist sicher auch etwas, was du als Kunde gemerkt hast, oder dass es immer ein breiteres Angebot gibt an Taschen, gerade in unserem Bereich, wo so Funktion und Ästhetik zusammenfindet. Ich glaube, das ist auch begünstigt worden durch Kickstarter und ähnliche Plattformen, wo eigentlich der traditionelle Distributionsweg vom Wholesale, also vom Handel auch umgangen haben. Also es ist wie einfacher geworden, um ein Brand mal in die Welt rauszutragen, würde ich sagen. Aber ich glaube, die Schwierigkeit ist nach wie vor die gleiche. Oder dann auch über Jahre eigentlich da zu bleiben und konstant an einer langfristigen Vision weiterzuarbeiten. Ich glaube, das ist das, was uns jetzt auch hilft. Wir haben eine klare Positionierung, die Nachhaltigkeit in Verbindung mit Funktionalität für den Alltag und eben dem zeitlosen Design, das ist das, was uns ausmacht. Und ich glaube, es ist nicht übertrieben zu behaupten, dass wir in puncto Materialien auch sehr weit sind und fast schon ein bisschen Pionierrolle teilweise haben, weil wir uns einfach schon sehr lange mit der Thematik befassen.
Gut, du hast jetzt gesagt, ein stetiges Wachstum. Jetzt wäre es natürlich interessant zu wissen, von was für Schuhgrössen reden wir da? Geben dir die Zahlen bekannt?
Also wir haben das schon öfter gehört, dass Leute erstaunt sind, wenn sie uns dann ein bisschen besser kennenlernen, dass wir eigentlich immer noch relativ ein kleiner Brand sind, oder wo ein überschaubares Team dahinter steckt, wo schlussendlich mit sehr viel Passion dann doch einiges kann bewegen. Aber es hat sicher auch ein bisschen mit unserer Haltung zu tun, auch ein bisschen dem Auftritt, dass wir eben von Anfang an eigentlich gefunden haben, wir wollen eine globale Perspektive einnehmen. Sowohl aus Sicht von der Brand-Vision, der Haltung, aber eben auch im ganzen Auftritt. Und ich glaube, das führt ein bisschen zu dem Bild, das die Leute von uns haben. Also, es kommt auch immer wieder vor, dass jemand bei uns da in Zürich in Store reinläuft und nach einem Gespräch mit jemandem von unserem Team dann erstaunt feststellt, dass wir kein skandinavischer Brand sind, sondern da in Zürich sind und dann da alles entwickeln. Das ist wirklich interessant.
Ja, die Schweiz ist für vieles bekannt, aber nicht unbedingt dafür, dass man im Bereich Lifestyle, Mode und Design weltweit erfolgreich ist. Ihr habt es gleich geschafft. Wo siehst du die Stärke vom Standort Schweiz?
Ich glaube, die Stabilität, die die Schweiz sowohl politisch wie auch wirtschaftlich hat, und zwar schon lange hat. Ich glaube, das ist etwas, wo eine gute Grundlage schafft, um so langfristige Projekte überhaupt in Angriff zu nehmen. Also es führt vielleicht auch ein bisschen dazu, dass es weniger schnell ist alles und vielleicht ein bisschen weniger dynamisch, aber es schafft so eine sehr gute Basis, um sich gründlich Gedanken darüber zu machen, was man will und wo man hin will. Die wirtschaftlichen Bedingungen in der Schweiz sind sehr gut, oder? Es hat grundsätzlich genug Geld da. Man findet Geldgeber, wenn man sie sucht. Nicht unbedingt auf Seite der Banken vielleicht. Das ist ein bisschen eine Illusion, oder? Dass die Banken da für die Schweizer Wirtschaft in dem Sinn viel bringen. Ich glaube, das sind wie andere Zusammenhänge, die dort bestehen. Aber Aber es hat viel Geld rum grundsätzlich und viele Investoren, die bereit sind, zum Darlehen geben oder in Projekte investieren. Und das kann einem natürlich gerade am Anfang sehr helfen. Also in unserem Fall ist es so gewesen, dass die relativ stabile Auftragslage als Studio oder eben bei den anderen Gründern bei ihren Projekten, dass die dazu geführt haben, dass wir uns überhaupt haben können, mal so eine erste Produktionsrunde leisten, die wir selber finanziert haben damals. Aber ich glaube, die Grundbedingungen sind gut in dem Sinne in der Schweiz, um so etwas zu machen. Und was vielleicht noch dazu kommt, ist, dass geschichtlich gesehen, wenn man zurückschaut, dann hat die Schweiz eigentlich sehr innovative Rolle gehabt in puncto Design, Gestaltung, Grafik, Architektur auch. Ich glaube, in Grafik, Design und Architektur wird das auch heute noch international so gesehen, dass die Schweiz da in einer führenden Rolle mit dabei ist. Im Design ist es ein bisschen verloren gegangen. Das sehe ich auch so, wie du gesagt hast. Und da versuchen wir jetzt zusammen mit einigen anderen neuen Schweizer Brands das wieder zu ändern und eigentlich auch eben international dafür zu sorgen, dass die Schweiz als innovatives Land, wo viel Wert auf gute Gestaltung legt, wahrgenommen wird.
Das klingt nach guten Ambitionen. Es ist ja aber schon auch so, dass die Schweiz eigentlich auch immer bekannt war für Innovation im Textilbereich. Es gibt kleine Firmen, die ganz spezifische Textilien herstellen und die weltweit vertreiben, sind einfach nicht so bekannt.
Ja, absolut. Ich meine, gerade im Bereich Textilien ist es eine lange Tradition, eigentlich, die in der Schweiz Bestand hatte, muss man sagen. Also mittlerweile sind es wirklich nicht mehr viele, die übrig geblieben sind, aber die sind wirklich international vorne dabei, als absolute Spezialisten anerkannt. Wie viel Know-how auch sonst in Europa ist natürlich abgewandert Richtung Osten. Und ich glaube, heutzutage macht es absolut Sinn, dass man gerade in dem Punkt eben den globalen Zusammenhang versucht zu integrieren und auch versucht zu verstehen. Weil gerade im Nachhaltigkeitsthema muss man einfach sehen, dass das CO2 keinen Halt macht vor Grenzen, vor Landesgrenzen oder, und auch nicht vor Kontinentsgrenzen. Nachhaltigkeit ist ein Thema, das wir eigentlich global müssen angehen und globale Lösungen müssen finden, um da als Gesellschaft einen Rang zu finden letztlich.
Produziert ihr immer noch in China?
Das stimmt. Das war auch schon immer so gewesen. Wir haben eigentlich uns ganz am Anfang zum Ziel gesetzt, in Asien eine nachhaltige Supply Chain aufzubauen. Und auch da, also wir sind da sehr weit. Ich würde sagen, wir haben sehr gute Basis geschaffen, sehr gute Zusammenarbeit mit unseren Partnern aufgebaut. Und trotzdem sehen wir auch das als einen Weg, wo wir nicht am Ziel angekommen sind und auch wahrscheinlich nie werden am Ziel ankommen, weil es einfach immer noch Verbesserungspotenzial gibt. Aber auch das hat einen Zusammenhang mit unserer Positionierung, oder? Also wenn man global verkauft, dann muss man meines Erachtens sowieso die globalen Zusammenhänge betrachten und mit einbeziehen in seine Überlegungen.
Wie sind ihr jetzt während der Corona-Zeit betroffen in der Produktion in China?
Auf der einen Seite waren wir sehr früh damit konfrontiert, weil so richtig losgegangen ist es eigentlich mit dem Chinese New Year Ende Januar. Das ist so der Hauptfeiertag, wo die meisten Leute 2 bis 4 Wochen Ferien haben. Und 2 Wochen davon sind glaub immer offizielle Feiertage. Und das Jahr ist es so gewesen, dass dann die offiziellen Feiertag verlängert worden sind in ganz China. Und das hat dann einen Einfluss gehabt auf unsere Entwicklungstimelines, also sowohl auf Ebene von neuen Entwicklungen wie auch bei der Produktion. Wir sind mit unserer Partnermanufaktur in der Nähe von Hongkong, also etwa 100 Kilometer nördlich in einer Stadt, die Huizhou heisst. Und dort, Die Gegend war nicht so extrem betroffen wie die Provinz Hubei, wo alles losgegangen ist in Wuhan. Und trotzdem hat aber natürlich der Lockdown eigentlich im ganzen Land stattgefunden. Es hat Massnahmen gebraucht, bei unserer Manufaktur zum Schutz der Arbeitnehmer und zu diesen Massnahmen. Also zu diesen Massnahmen hat eben auch gehört, dass die, die in der Provinz Hubei waren über die Viertig, dass die dann 2 Wochen in Quarantäne haben müssen bleiben. Schlussendlich haben wir Glück gehabt, würde ich sagen. Es geht allen gut. Mittlerweile ist alles wieder up and running und es ist dann eigentlich so, es ist dann wirklich sehr, sehr interessant, aber auch irgendwie surreal gewesen, um zu sehen, wie das dann eigentlich nach den ersten Berichten, die wir hatten, von unseren Partnern und Leuten denen, wie das dann langsam bei uns angekommen ist, oder? Und dann die strengen Massnahmen, die wir am Anfang wirklich so kritisch beurteilt haben, wo wir dann gesehen haben, dass das bei uns eigentlich genau gleich passiert ist dann am Ende, oder? Und also es, ich würde sagen, im Großen und Ganzen haben wir eigentlich Glück gehabt, aber es hat einen Einfluss gehabt auf unsere Timelines. Also auf Produktionsseite. Und jetzt, wenn wir das noch weiterführen, dann was jetzt natürlich noch viel den grösseren Impact hat. Also in China würde ich sagen, sind wir relativ glimpflich davon gekommen, nur am Rand betroffen gewesen. Aber jetzt mit der Ladenschliessung in der Schweiz und in ganz Europa, wo doch ein grosser Teil von unseren Taschen verkauft werden, das hat uns natürlich sehr direkt und sehr krass getroffen eigentlich.
Du hast vorhin gesagt, dass ihr in diversen Metropolen erhältlich sind und auch eure Käuferbase habt. Jetzt marketingtechnisch ist es ja nicht ganz einfach, so einen granularen Raum zu bearbeiten. Wie macht ihr das?
Wir gehen da relativ intuitiv vor, würde ich sagen. Also wir machen uns sehr viele Gedanken eigentlich im Entwicklungsprozess. Gedanken zu den Materialien, zu der Konstruktion von der Taschen, zu der Funktion, wie man es dann auch im Alltag kann einsetzen kann. Und unser Marketing besteht eigentlich in dem, dass wir unsere Gedanken dann nach Hause tragen. Und das bedeutet natürlich oft, dass wir dann die Überlegungen ein bisschen prägnanter formulieren müssen, als wir sie uns gemacht haben, oder? Und das ein bisschen runterbrechen, dass es dann auch verständlich wird. Aber grundsätzlich erzählen wir einfach, was wir machen. Und it's as simple as that.
Also wir setzen in dem Fall wirklich auf Storytelling, eher PR-mässig, oder möchtet ihr wirklich auch so klassische Marketingkampagnen in den einzelnen Städten?
Nein. Es ist, wie du sagst, PR ist eigentlich unser Hauptkanal in dem Sinn. Also natürlich online, Social Media ist wichtig. Unsere Community tun wir grundsätzlich auch mit einem Mailing informieren über alles, was bei uns läuft. Und das ist auch ein sehr wichtiges Element, weil wir dort eigentlich direkt mit unseren Kunden oder potenziellen Kunden können in Kontakt treten. Aber grundsätzlich geht es darum, dass wir darüber reden, was uns beschäftigt und was wir machen. Im weiteren Sinn kann man sagen, um das Spiel von Fragen stellen und Antworten finden.
Ja, das hat sich ja in den letzten 12 Jahren wahrscheinlich verändert. Wie ihr die Geschichte könnt erzählen, ist es eher einfacher oder schwieriger geworden, die Geschichte an die Konsumenten zu bringen?
Ich glaube, was am Anfang immer hilft, ist so der Newcomer-Bonus, den man natürlich nach 12 Jahren dann nicht mehr hat. Also in gewissen Märkten, wo wir jetzt neu kommen, dort haben wir das vielleicht noch, aber so da in Zürich, da werden wir nicht mehr als Newcomer angeschaut, logischerweise. Und mit dem Label vom Etabliertsein verändert sich so ein bisschen die Haltung gegenüber uns als Brand, was auch gut ist und ein normaler Prozess, aber es verändert ein bisschen die Möglichkeiten, würde ich sagen. Und dann auf globaler Ebene ist sicher dazu gekommen, dass einfach die Konkurrenz stark gewachsen ist, also die Anzahl von Brands in diesem Bereich ist stark gewachsen und das führt gerade auf Social Media dazu, dass halt der begrenzte Platz durch das für jeden Einzelnen ein bisschen enger wird.
Wie wichtig ist es für euch, die Swissness zu haben, dass ihr eigentlich Design aus der Schweiz raus macht? Weil heutzutage gibt es ja wie so 2 Trends. Auf der einen Seite sind gerade die Medien extrem global unterwegs, auf der anderen Seite ist es für viele Konsumenten immer wichtiger, auch lokal können zu kaufen und auch lokale Anbieter zu haben. Was gewinnt ihr in eurem Bereich? Wie stark profitiert ihr von dem Schweizer, von dieser Schweizer Heritage?
Ich denke, dass Das hat schon, das hat Vorteile. Die Schweiz hat ein bestimmtes Image, das teilweise hilfreich ist. Wobei in unserem Bereich würde jetzt das, wie wir vorher besprochen haben, oder, nicht unbedingt so als der entscheidende Punkt gesehen. Die Schweiz gilt nicht unbedingt so als Trendsetterland oder etwas in die Richtung. Also, was bei uns drin ist und was wir auch nicht wollen und auch nicht können ändern können, ist unsere Haltung, die sehr schweizerisch ist. Also, Details sind uns wichtig. Oder? Wir machen uns viel Gedanken zu allem, bevor wir dann etwas rausbringen. Das ist so eine Gründlichkeit dahinter in unserem Prozess, die für Schweizer wahrscheinlich typisch ist und vielleicht auch im Ausland als typisch schweizerische Eigenschaft angeschaut wird. Also so eine gewisse Zuverlässigkeit. Und das, denke ich, das kann ein Vorteil sein. Ja.
Ihr habt ja auch Awards schon gewonnen, zum Beispiel im 2020 den Designpreis Schweiz. Wie wichtig sind solche Awards für euch?
Es ist natürlich sehr eine schöne Anerkennung für die Arbeit, die wir da jahrelang investiert haben. Das ist sehr schöne, ja. Sie helfen uns, um Glaubwürdigkeit erlangen in diesem Bereich. Oder? Es ist ein Statement am Schluss, wenn man so einen Designpreis gewinnt. Und das ist etwas, wo viele Kunden auch darauf schauen am Schluss, oder? Wo einfach hilft, um uns die Glaubwürdigkeit bringen.
Christian, Hand aufs Herz. Man hat immer ein das Gefühl, in eurem Bereich, das, was man da macht, ist ein bisschen brotlose Kunst. Textilbereich, Geld verdienen in der Schweiz, nicht ganz einfach. Wie gut könnt ihr Gründer und Mitarbeiter von eurer Arbeit leben?
Generell ist es, wie du sagst, es ist kein einfaches Feld, wo wir uns da drin bewegen. Die Konkurrenz ist sehr gross und das macht es grundsätzlich schwierig, um sich durchzusetzen so auf dem Markt. Für uns ist das nie im Vordergrund gestanden. Ich würde sagen, uns geht es allen gut, im ganzen Team. Und viel wichtiger eigentlich als die finanzielle Seite ist, dass wir etwas können verfolgen können, was uns viel bedeutet. Ja, in dem Sinn ist das, was uns vor allem Erfüllung bringt und was uns auch wichtig ist, dass wir einen Beitrag leisten können in der ganzen Nachhaltigkeitsdiskussion, dass wir Lösungen bringen können, die ein Schritt auf dem Weg sind zu einer nachhaltigeren Gesellschaft.
Also ihr könnt euch selber verwirklichen, ihr könnt kreativ sein und ihr verdient auch noch gut Geld mit. Das ist doch perfekt. Und ihr habt auch ein eigenes Textil entwickelt namens Bananatex. Kannst du uns noch etwas über das erzählen?
Mit dem haben wir dann auch den Designpreis Schweiz gewonnen letztes Jahr. Das hat uns auch einen deutschen Bundespreis eingebracht und sonst noch einige. Also das war für uns sehr ein grosser Schritt gewesen, in vielerlei Hinsicht. Angefangen hat es mit der Entscheidung am Anfang, dass wir eben aus Naturfasern wollen, funktionelle Alltagstaschen machen versus Plastik wie die meisten anderen. Also die Entscheidung hat uns dann in die Materialrecherche hineingeführt. Also wir haben dann gleich gemerkt, okay, Baumwolle ist so das, was am ehesten zugänglich ist. Aber wir haben uns dann gefragt, ist das wirklich das Beste, was man einsetzen kann? Wir haben dann viel experimentiert mit Leinen, mit Hanf, mit Bambus, mit anderen Naturfasern. Ein erster grosser Schritt war dann, um ein eigenes Bio-Baumwollgewebe zu entwickeln. Das tönt nach wenig, ist aber für uns wirklich ein grosser Schritt gewesen, weil es zu der Zeit, wo wir angefangen haben, schlichtweg noch kein Bio-Baumwollgewebe gegeben hat. Und der Unterschied zwischen Bio und Nicht-Bio ist im Baumwollbereich sehr gross, was Nachhaltigkeit angeht. Also bei konventioneller Baumwolle, da werden Unmengen von Pestiziden eingesetzt. Es verbraucht mehr Wasser und verschmutzt das Wasser auch. Und wenn das auf biologischer Basis gemacht wird, dann ist es grundsätzlich schon mal gesund. Es hat uns aber nicht losgelassen. Also wir haben nach dem ersten grossen Schritt weiter geforscht und dann auf dem Weg haben wir dann das Potenzial von der Bananenfasern entdeckt. Und es gibt eigentlich zwei Gründe, warum das für uns besonders interessant war. Einerseits wächst die Bananenstude sehr natürlich. Also man muss wissen, es gibt so zwischen 30 und 40 unterschiedliche Sorten von Bananenstuden. Und nur zwei davon sind eigentlich die gängigen Essbananen. Daneben gibt es aber noch eine ganze Anzahl von anderen Bananenstuden, wo die Bananen einfach nicht besonders fein sind. Aber in dem Fall von dieser Abaca-Bananenstude, die in den Philippinen endemisch ist, dort hat es eine besonders starke Fasern. Und das war eigentlich der andere Aspekt, der spannend war. Also die Pflanze wächst im Prinzip völlig natürlich. Man könnte in dem natürlichen Kreislauf die Fasern als Material rausnehmen, ohne dass man den Kreislauf stört. Und haben eine sehr reissfeste Fasern als Basis, dann, um unsere Gewebe daraus zu machen. Und das ermöglicht leichte, starke Gewebe, was dann wiederum für den Gebrauch in der Tasche ein Vorteil ist.
Ja, das klingt cool. Wie viele Produkte sind jetzt effektiv aus dem Textil Bananatex bei euch in der Kollektion?
Das ist eine wachsende Anzahl. Also wir haben dann Ende 18 zu unserem 10-Jahr-Jubiläum eigentlich eine Mini-Kollektion lanciert mit Bananatex. Wir haben dort einfach eine erste Menge Material dann effektiv produziert. Wir sind von dort aus dann schrittweise weitergegangen. Also wir haben dann eigentlich sofort weiter an neue Modelle geschafft. Mittlerweile haben wir 3 Modelle und 5 verschiedene Colorways zur Auswahl. Und im laufenden Jahr werden da noch weitere dazukommen. Das langfristige Ziel ist, dass wir das Bananatex unser Hauptmaterial wird sein.
Ja, das ist ein riesiger Effort, den wir noch geleistet haben. Sehr cool, dass es so gut rausgekommen ist. Wir kommen zu der Rubrik Personal Influencer. Ich will von dir wissen, Christian, welche Person auf deinem Weg hat dich am meisten beeinflusst? Vielleicht sind es auch mehrere gewesen. Warum stehst du jetzt dort, wo du bist, in deinem Weg? Wer hat Einfluss genommen auf den Weg?
Da gibt es viele, würde ich sagen. Also angefangen bei Persönlichkeiten aus der Designgeschichte und der Architekturgeschichte, die interessante Wege gegangen sind, wie ein Jean Prouvé oder ein Corbusier, die einfach anders gedacht haben und konsequent neue Sachen ausprobiert haben. Ich glaube, so dass Sachen hinterfragen ist etwas, wo tief in uns drinsteckt, dass wir eigentlich die Norm nicht einfach hinnehmen und akzeptieren, sondern versuchen, Sachen weiterzubringen und neue Wege zu gehen und nicht aufzugeben in dem Sinn. Dann, ja, da gibt's eine ganze Anzahl Leute, die im Studium oder auch nachher dann Ansprechpartner gewesen sind, wo wir uns austauscht haben, unter anderem auch die Freitagbrüder, die gut befreundet sind mit uns und immer auch inspirierend gewesen sind in der Art und Weise, wie sie ihre Sachen angegangen sind. Vor allem auch in der Konsequenz, wie sie es durchgezogen haben. Dann haben wir Partner in China, die Commitment gezeigt haben, um mit uns eigentlich die Entwicklungen angehen, was auch nicht selbstverständlich ist. Also es ist enorm wichtig gewesen für uns, dass wir die richtigen Partner gefunden haben, um die langfristigen Entwicklungen überhaupt angehen. Also es ist immer ein Experiment mit ungewissem Ausgang.
Also es sind offensichtlich vor allem auch Andersdenker gewesen, wo dir gewisse Inputs gegeben haben auf deinen Weg, weil das ja nicht ein 0815 Weg ist, wo du gewählt hast und damit Erfolg hast. Was sind deine persönlichen Ziele, die du noch hast?
Ich will mit grösstmöglicher Konsequenz auf dem Weg weitergehen, den wir eingeschlagen haben. Und dort die Balance finden zwischen, wie können wir eine Brand aufbauen, die maximal nachhaltig umgeht mit Ressourcen und gleichzeitig aber auch ein profitables Business kann sein. Ich glaube, das ist etwas, wo in unserer Zeit eine grosse Herausforderung ist, weil die Bedingungen nicht unbedingt ausgelegt sind auf Kreislaufwirtschaft und auf nachhaltige Prozesse. Aber ich glaube, es ist sehr wichtig für uns alle, dass man da einen Weg findet. Und das ist das, was uns antreibt.
Was dürfen wir erwarten von Question in den nächsten Jahren?
In einigen Wochen haben wir schon eine spannende Neuheit. Wir werden eine neue Kollektion präsentieren, die auf komplett neue Formen basiert. Also für uns auch ein bisschen mal etwas anderes, Überraschendes. Dort haben wir auch neues Material integriert in dieser Kollektion. Das sind Taschen, ja. Wir bleiben, also unser Fokus bleibt klar auf Taschen. Aber wir pushen die Limiten weiter und ja, versuchen immer noch konsequenter, noch nachhaltigere Produkte zu entwickeln, die gleichzeitig aber die modernen Bedürfnisse erfüllen.
Weil es ist eigentlich euer bestverkauftes Stück. Hast du so ein Stück, wo du sagst, das ist unser Bestseller?
Zum Glück ist das nicht nur ein alleiniger Spitzenreiter, sondern wir haben ein paar, die sich abwechseln. Was uns eigentlich sehr gefreut hat, ist, dass der Rollpack aus unserer Bananatex Minimal Collection, dass der im letzten Jahr eigentlich der Bestseller geworden ist. Und das eigentlich mit einer völlig radikalen neuen Form, wo wir bewusst eigentlich das Risiko eingegangen sind und gefunden haben, wir priorisieren die Konsequenz in Bezug auf den Ressourcenverbrauch über kommerziellen Preispunkt und einem kommerziellen Design vielleicht auch. Also es war wirklich ein radikales Projekt gewesen, wo ein radikales Produkt rausgekommen ist. Und dass das dann aber trotzdem eigentlich es geschafft hat, um unser Bestseller zu werden im 19. Das hat uns besonders gefreut.
Christian, wir kommen ans Ende dieses Gesprächs. Es war sehr spannend gewesen, über die Geschichte von Question zu erfahren. Was würdest du an einem heutigen Gründer für einen Tipp auf den Weg mitgeben, du, der weisst, wie es läuft, du, der jetzt schon viel erlebt hast?
Also ich glaube, es ist wichtig, dass man eine Nische sucht und findet. Dass man zuerst mal den Markt anschaut und nicht etwas macht, was es schon tausendmal gibt, sondern wirklich versucht, eine eigene Nische zu finden, wo dann schon mal als Grundlage dient, um eine gute Positionierung zu finden. Also das ist dann das andere, dass eine klare Positionierung extrem hilft, sich zu unterscheiden von der Konkurrenz. Und dann empfehle ich allen, dass man dranbleibt, sich nicht entmutigen von Rückschlägen, weil die gibt es immer und die gehören dazu. Ich glaube, die am Schluss längerfristig dranbleiben, das sind die es schaffen, um die Rückschläge zu überwinden und wieder daraus rauszukommen, meistens stärker, als man vorher war.
Jim und Jim Podcast. Decode the Buzz.